Es ist schon ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet ich über dieses Thema rede. Ne, Tim? Ja. Also ich sag heute zu meiner Frau Stini, du Stini, bin ich eigentlich wirklich so gastunfreundlich? Und da sagt sie, ja. Und dann sag ich, ja gut, aber wenn die Leute kommen, habe ich ja nie was dagegen so richtig. Und dann sagt sie, ja, manchmal schon. Und das ist schon spannend, da so ausgerechnet ich jetzt also über Gastfreundschaft rede. Aber ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Ich bin gar nicht so gastunfreundlich. Es ist nur so, dass ich das nicht so offensiv auslebe wie andere Leute zum Beispiel. Aber ich habe heute gedacht, es wäre gut, wenn ich mich, während ich predige, in die erste Reihe setze und mir zuhöre. Aber es geht ja auch nicht. Also für mich war es spannend. War eine ganz spannende Reise, mich auf dieses Thema vorzubereiten. Und so wie ihr so gerade guckt, denke ich, seid ihr auch schon ganz gespannt. Also wir fangen einfach mal an. Ich könnte ja viele Entschuldigungen vorbringen. Jetzt, also in meinem Fall ist halt mein Naturell so, ich bin mehr so, ich bin halt langweilig. Also mehr so eigenbrötlerisch. Und außerdem habe ich Kinder. Also zwei, und die sind auch anstrengend, und da ist es halt manchmal so, ich will halt einfach meine Ruhe haben. Ne? Und aber natürlich, wenn wir alle über Gastfreundschaft so nachdenken, dann so jetzt wir stehen jetzt so, wir reden mal unter vier Augen über Gastfreundschaft und so, dann kommen wir wahrscheinlich, wenn wir jedenfalls in Deutschland sind, meistens doch zu dem Punkt, dass wir sagen, doch, aber Gastfreundschaft ist schon ganz gut. Also das ist schon auch was Gutes. Jetzt in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen, da ist Gastfreundschaft ein Imperativ, ne? Also einfach Gebot der Stunde. So, das ist in Deutschland nicht ganz so. In Deutschland ist es mehr so, dass man sagt, so, das gehört zum guten Ton. Also es gibt ja im Hinterland, habe ich mir sagen lassen, diese legendären Tortenschlachten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kommen hier Leute aus dem Hinterland? Ja, siehst du, da brummelt schon einer. Also ich weiß es ja nicht, weil ich komme da nicht her, aber ich habe mir sagen lassen, da wird wahnsinnig Kuchen gefressen im Hinterland. Und viel Kaffee getrunken, und das ist dann sozusagen Gastfreundschaft. Das ist vielleicht deutsche Gastfreundschaftskultur. Ne? Aber ist das jetzt eine Nebensache oder ist das wichtig? Gastfreundschaft. Nebensache? Fragezeichen. Das ist mein Thema. Also jeder weiß, Gastfreundschaft ist was Schönes, das habe ich schon gesagt. Jemanden einladen ist gut und so. Aber ich hatte ein Erlebnis, da habe ich plötzlich gemerkt, dass Gastfreundschaft mehr ist vielleicht als nur guter Ton oder was Schönes. Ich habe Freunde. Das wird vielleicht manche verwundern. Nein, ich habe meine spezielle Freunde. Und das sind so Leute, die laden gerne Leute ein. Wir sind gastfreundlich. Das war jetzt nicht hier in Marburg, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, sondern das war in Bielefeld, wo ich studiert habe. Also wir wohnten alle zusammen in Bielefeld. Und meine Freunde, die hatten so die Angewohnheit, Leute einzuladen. Das waren jetzt, also meine Freunde meine ich, das waren jetzt, ich sag mal, das waren jetzt nicht so die ordentlichsten Typen. Die waren mehr so leger, ne? Also diese Kissen mit der Handkantenschlacht, die gab's da nicht bei denen zu Hause. Da musste man, wenn man sich hingesetzt hat, muss man manchmal hin und wieder die Katzenhaare von den Klamotten runter. Ne? Aber das war nicht schlimm, weil wenn du bei denen da zu Hause warst, da konntest du im Prinzip keinen Fehler machen. Es gibt ja manche, also kennst du, ne? Wenn du manchmal irgendwo eingeladen wirst, dann ist es nett gemeint, aber du sitzt die ganze Zeit irgendwie da und denkst, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ne? Sowas gibt's ja. Ne? So, hoffentlich mache ich jetzt das Kissen nicht kaputt, also Handkantenschlachter, oder hoffentlich krümel ich jetzt nicht oder irgendwie sowas, ne? Oder hoffentlich schaffe ich auch alles aufzuessen. Das ist ja in Deutschland, ist das ja, kann man ja ganz viel falsch machen. Bei denen kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Du bist einfach da. Und das ist total angenehm. Ich weiß noch, ich sehe mich noch liegen unter so einem Baum bei dem Garten und wir grillen Fisch. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mal Fisch gegrillt habe. Ich glaube, ich bin eingeschlafen in der Hängematte. So eine Leute waren das. Ne? Du fühlst dich einfach zu Hause. Und das Erlebnis, was ich aber meine, war das eine Mal, also die hatten einfach die Angewohnheit, auch jeden, der neu war in der Gemeinde, einfach einzuladen. Ne? Da taucht so eine neue Nase auf und da sagen die, weißt du schon, wo du isst heute nach dem Gottesdienst? Und dann sagen die meistens, ja, eigentlich wollten wir zu meiner Oma, aber wieso? Ja, kannst du auch mitkommen. Und dann saßen wir mal wieder bei diesen Sonntagsessen, bei denen zu Hause, die waren irgendwie, also eigentlich fast die Regel. So um einen großen Tisch und da saßen bekannte Gesichter und da saßen auch total unbekannte Gesichter. Und in dem Moment habe ich mich erinnert an die Zeit, wo ich neu in diese Gemeinde kam und niemand mich angesprochen hat. So, ich meine, alle wussten, dass ich Student bin, alleinstehend, gerade neu in der Stadt und so. Aber so nach dem Gottesdienst ging das dann immer, tschüss, schönen Sonntag. Ne? Und dann warst du alleine. Dann bist du zu McDonald's gegangen oder so. Ne? Und als wir da alle um diesen Tisch saßen und ich sah diese neuen Gesichter und die alten Gesichter und Leute wurden ganz selbstverständlich integriert, da habe ich gedacht, Gastfreundschaft ist was Wichtiges. Und seitdem versuche ich meine Lehren daraus zu ziehen, ne? aus dieser Erkenntnis. Aber ich arbeite dran. Gastfreundschaft ist was Wichtiges. Und da stellst du auch fest, wenn du ins Neue Testament schaust und einfach mal dir so Anweisungen durchliest, der damaligen Leiter, der damaligen christlichen Leiter. Ich habe euch mal ein paar rausgeschrieben, die ich euch gerne mal vorlesen möchte. Also da schreibt zum Beispiel der Paulus, einer der damaligen Leiter der Christen, an einen jungen Gemeindeleiter: Es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Und jetzt kommt's. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein. Er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben, einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Er darf kein Trinker sein, kein gewalttätiger Mensch, soll freundlich sein, darf nicht am Geld hängen. So, das ist mal so eine Liste für Leute, die aktiv Christ sein wollen und da auch eine leitende Position übernehmen sollen. Oder mal eine andere Liste habe ich euch aufgeschrieben, der Petrus, ein anderer Leiter der Christen damals, schreibt an eine Gemeinde: Das Ende der Welt kommt bald, seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Oder noch, ich sag dir gleich, warum ich das vorlese, ja, noch so eine andere Auflistung. Also aus einem Brief an jüdische Christen. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden. Haltet die Ehe in Ehren und so weiter. Gastfreundschaft ist keine Nebensache. Weil hier werden lauter Dinge aufgezählt, an denen man Christen erkennen soll. Die Ehe respektieren, also sowohl die eigene als auch die von jemand anders. Seine Gaben für Gott einsetzen, regelmäßig beten, die Beziehung zu Gott pflegen und gastfreundlich sein. Das gehört dazu. Gastfreundschaft ist ein Kennzeichen von Leuten, die an Jesus glauben. Das entnehme ich hier aus dem Neuen Testament. Gastfreundschaft ist ein Kennzeichen eines Menschen, der das ernst meint mit dem Glauben an Jesus. Und deshalb kann ich zum Beispiel mir meine billigen Ausreden sparen. So fertig und Kinder und so. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ständig meine Bude voll sein muss. Das heißt auch nicht, dass ich mir niemals eine Minute Ruhe gönnen darf. Aber das heißt schon, dass ich prinzipiell offen dafür bin, dass Leute zu mir nach Hause kommen. Das ist der Lebensstil, der zu Jesus passt. Das sagen jedenfalls die Briefe, Schreiber des Neuen Testamentes, die Leute, die das Neue Testament aufgeschrieben haben. Gastfreundschaft ist keine Nebensache. Das ist jetzt aber noch nicht alles, was man zu dem Thema sagen kann. Ich könnte jetzt ja Schluss machen. Aber ich habe noch ein bisschen weiter gegraben und Es wurde spannender. Ich habe ja die letzte Stelle, die lese ich euch nochmal vor, weil die klar macht, es geht hier nicht nur um gelebte Liebe, es geht hier nicht nur um ein moralisches Verhalten, um nett sein, sondern es geht um noch viel mehr. Also, ich habe eben vorgelesen aus dem Hebräerbrief, 13. Kapitel, Vers 2. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Gastfreundschaft kann etwas tief Geistliches sein. Gastfreundschaft kann die Tür zu einer anderen Welt öffnen. Ob das nun wirklich Engel sind oder nicht. Es kann passieren, dass, weil ich gastfreundlich bin, dass ich etwas völlig Neues entdecke. Dass ich was lerne. Dass ich in meiner persönlichen Entwicklung einen Wahnsinnsschritt weiterkomme. Weil ich gastfreundlich bin. Oder weil ich bereit bin, die Gastfreundschaft von jemand anders anzunehmen. Es gibt, glaube ich, ein Geheimnis mit dieser Gastfreundschaft, und ich persönlich bin gerade erst dabei, das zu entdecken. Ich glaube, es ist spannend. Ich glaube, man kann hier viel entdecken. Ich lese zurzeit die Apostelgeschichte morgens, wenn ich meine Bibel lese. Ich versuche das regelmäßig, es klappt nicht immer, aber manchmal kriege ich es eben doch hin. Und da habe ich das 10. Kapitel gelesen in der Apostelgeschichte. Jetzt habe ich überlegt, soll ich euch das mal vorlesen oder nicht? Das sind immerhin 50 Verse. Es ist ja nicht so schlimm, in einem christlichen Gottesdienst die Bibel vorzulesen. Ja, ich mache das mal. Das geht so. In Caesarea, das ist eine Stadt im Norden Israels, lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Joppe ist nicht allzu weit entfernt, aber doch schon ein ganz schöner Marsch, so zu Fuß. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen 4 Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Viele Tiere, von denen die rituell unrein waren für Juden. Nun hörte er eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott rein erklärt hat, das behandle du nicht, das wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Und danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind 3 Männer, die zu dir wollen. Steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung im hohen Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machten sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erzählt dem Petrus die ganze Geschichte, wie er den Engel gesehen hat, wie der Engel gesagt hat, hol den Petrus. Und Petrus sagt, na gut, dann wollen wir mal loslegen. Ne? Und dann erzählt er die ganze Geschichte von Jesus, die er selbst ja als Augenzeuge miterlebt hat. Was Jesus getan hat, wie er Wunder getan hat, wie er am Kreuz gestorben ist, wie er wieder auferstanden ist von den Toten, wie sie das selber gesehen haben, Petrus und seine Freunde, wie sie sogar mit Jesus gegessen haben. Und während Petrus das alles noch erzählt, er ist noch gar nicht fertig mit seiner Predigt, da passiert Folgendes. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Also das heißt, auf einmal ist die Kraft Gottes im Raum. Also das wünsche ich mir eigentlich ehrlich gesagt schon lange, dass das bei meiner Predigt mal passiert. Und auf einmal fangen die an, in unbekannten Sprachen zu sprechen, die sie gar nicht gelernt haben. Und da sagt der Petrus, um die Sache kurz zu machen, so, wenn sie jetzt den Heiligen Geist schon haben, dann können wir sie gleich noch taufen. Das war dann eigentlich die verkehrte Reihenfolge, aber Gott hatte sich das anders ausgedacht. Und so war das. Eine total spannende Geschichte. Was hier passiert, ist revolutionär, weil Gottes Beziehungsangebot an die Menschen zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit über die Grenzen des jüdischen Volkes hinausgeht. Das gab es vorher noch nie. Zum allerersten Mal tritt Gott auf Nichtjuden zu und geht mit ihnen eine ganz, ganz enge Gemeinschaft ein und erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist. Das ist was völlig Neues und der Jude Petrus, der muss wahnsinnig über seinen Schatten springen. Weil der darf das gar nicht. Der darf gar nicht mit diesen Leuten Gemeinschaft haben. Der darf gar nicht mit denen mitgehen, eigentlich nach seinen rituellen Gesetzen. Der darf gar nicht in dieses Haus reingehen, zu dem Römer Cornelius. Das widerspricht allen Regeln, an die sich Gott bisher gehalten hat. Die werden plötzlich über den Haufen geworfen. Das ist ein echtes Hindernis für den Petrus. Aber Gott bereitet ihn seelisch darauf vor, durch diese Vision, und sagt dann irgendwann, mach es. Und Petrus macht es. Er berichtet den Heiden von Jesus und während er noch redet, erfüllt der Heilige Geist, so ganz ohne Vorwarnung, die Zuhörer. Das gab's noch nie. Und seit diesem Tag ist das Volk Gottes eine internationale und interkulturelle Gemeinschaft. Vorher war das mehr so monokulturell, nämlich die jüdische Kultur. Mittlerweile dürfen selbst germanische Heiden wie wir dazugehören. Das ist was Außergewöhnliches. Wir denken zwar immer, wir kommen ja als Christen auf die Welt, aber in Wirklichkeit sind wir germanische Heiden. Wir dürften eigentlich gar nicht dabei sein. Aber Gott sei Dank ist das hier passiert und deshalb dürfen wir auch zu Jesus gehören. Das ist gut. Und jetzt fragt ihr natürlich, was hat das mit Gastfreundschaft zu tun? Die Gastfreundschaft taucht in dieser Geschichte am Rand auf. Aber sie ist total wichtig, weil all das ohne Gastfreundschaft nicht passiert wäre. Das fängt mit dem Simon Petrus an. Der ist zu Gast bei Simon dem Gerber. Der darf bei dem wohnen. Und als Gast von Simon dem Gerber darf Petrus da seine Vision empfangen von Gott. Dann kommen diese Leute von Cornelius, von dem Hauptmann. Nicht Juden. Wir klopfen an die Tür und sagen, hallo, wir suchen Simon, Petrus. Und Petrus hätte jetzt zu denen sagen können, okay, pass mal auf, sucht euch eine Herberge, nicht Juden sind bei uns hier nicht so gerne gesehen, morgen um 9 treffen wir uns. Macht er aber nicht. Er sagt zu den Leuten, kommt rein, ruht euch aus, esst was, schlaft eine Runde, kommt, wir reden erstmal. Und dann am nächsten Morgen brechen sie gemeinsam auf. Sie teilen sich den Weg zusammen, gehen wieder etwa einen Tag lang oder länger nach Caesarea und kommen dann zu diesem Römer, Cornelius. Und er wartet schon auf die, zusammen mit seiner ganzen Familie, mit seinen Verwandten und so. Dann kommt dieses Heiliggeist-Power-Seminar. Und direkt im Anschluss, als alles vorbei ist und die haben den Heiligen Geist empfangen und sind Christen geworden, da sagt Cornelius zu dem Petrus, bleib doch noch. Und der Petrus hätte jetzt wieder sagen können, oh, weißt du, ich habe da Freunde in Jerusalem, wenn die wissen, dass ich bei dir bin, die machen so einen Stress. Also der Petrus hat später auch Stress dafür gekriegt, musste ganz schön viel erklären, weil das war völlig neu. Aber er tut's nicht, er sagt, okay, er bleibt noch mehrere Tage bei Cornelius. Genießt die Gastfreundschaft von Cornelius. Wahrscheinlich hat er ihm noch ganz viel erklärt über Jesus und was es bedeutet, Christ zu sein. Und wahrscheinlich haben sie auch einfach nur zusammengesessen und Weinchen getrunken aus Rom, weil der gut ist, und aufs Meer geguckt und gesagt, Mann, das ist ja der Hammer. Zum Beispiel. Oder andere Sachen. Diese Bereitschaft, gastfreundlich zu sein, das ist in dieser ganzen Geschichte wie so eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Die rahmt dieses unglaubliche Ereignis, diese verrückte Geschichte, rahmt die ein, wie so eine Klammer. Durch Gastfreundschaft wird das überhaupt erst möglich. Gottes Geschichte wird weitergeschrieben, weil Petrus und weil Cornelius den Wert von Gastfreundschaft kennen. Wie wichtig ist Gastfreundschaft für ein erfülltes Leben an Gottes Seite? Sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Weil nämlich Gastfreundschaft viel mehr ist, als nur Zeit miteinander verbringen. Sich schön unterhalten. Ein bisschen Kuchen essen. Ich glaube, wir können 3 Punkte lernen über Gastfreundschaft aus dieser Geschichte. Und ich habe euch die mal mitgebracht. 1. Punkt. Gastfreundschaft heißt, mich dem anderen öffnen. Gastfreundschaft heißt, mich dem anderen öffnen. Das ist ja der Punkt, mit dem ich Langeweiler so Probleme habe. Nämlich, ich bin ganz gerne so für mich allein, weil ein PC-Spiel oder ein Buch oder ein Fernsehfilm kann ich ausmachen, wann ich will. Oder zuklappen, ne? Wenn du Gäste hast, kannst du ja nicht irgendwann, wenn du keinen Bock mehr hast, sagen, könnt ihr jetzt bitte gehen? Das ist sehr unhöflich, ne? Aber gerade da, an dieser Stelle, wo ich so herausgefordert bin, da liegt ja auch der große Wert von Gastfreundschaft. Nämlich, ich muss von mir selbst wegsehen. Ich muss über meine eigenen Grenzen gehen. Ich muss manchmal über meinen Schatten springen. Und der andere hilft mir, Neues zu sehen. Einen großen Schritt weiter zu gehen. Dass ich nicht immer nur auf mich selbst fixiert bin, sondern dass ich mich öffne für jemanden anders. Und das beginnt damit, dass ich zu jemandem sage, was mir gehört, gehört dir auch. Fühl dich zu Hause, du bist hier zu Hause. Fühl dich frei, herzlich willkommen. Damit geht das los. Gastfreundschaft heißt, ich schaue von mir selbst weg. Ich öffne mich für den anderen und das ist ein Abenteuer. Das kann sogar bei Kaffee und Kuchen auf dem Sofa stattfinden, dieses Abenteuer. Das ist jedes Mal ein Abenteuer, wenn ich mich einem Menschen öffne, wenn ich bereit bin, aufzumachen. Und Petrus erlebt dieses Abenteuer, als er sich auf Cornelius einlässt. Die ganze Weltsicht von Petrus verändert sich dramatisch. Petrus sieht das Leben ab diesem Zeitpunkt nie wieder so wie vorher. Und Cornelius geht's übrigens auch so. Für Cornelius verändert sich alles. Sein Leben ist nie wieder dasselbe. Weil sie bereit waren, sich zu öffnen, über ihren Schatten zu springen, Grenzen zu überschreiten, um Neues zu gewinnen, zusammen. Gastfreundschaft heißt, mich dem anderen öffnen. Und das nächste, das kommt fast automatisch. Gastfreundschaft heißt geben und empfangen gleichzeitig. Das ist der zweite Punkt. Weißt du, das stimmt ja gar nicht, dass nur der gibt, der einlädt oder den Kuchen backt und nur der empfängt, der dann also kommt und den Kuchen isst, sondern das ist beides. Beide geben und empfangen gleichzeitig. Das ist egal, ob du eingeladen bist oder einlädst. Jeder von uns hat eine ganz eigene Geschichte mit Gott. Total unterschiedliche Wege, die Gott mit dir gegangen ist. Total anders als bei jedem anderen hier im Raum. Und jetzt haben wir leider diese bescheuerte Eigenschaft in Gemeinden unter Christen, dass wir immer versuchen, das so zu streamline, also so zu vereinheitlichen. Wir erfinden so gemeinsame Kategorien und da schicken wir so alle drunter, ne? Und was nicht passt, wird passend gemacht. Also wir versuchen so einen Einheitsbrei herzustellen, so. Und das funktioniert überhaupt nicht. Das ist echt bescheuert. Wir sollten viel lieber lernen von der Vielfalt, die wir alle mitbringen. Guck mal, der Weg, den Cornelius geht, mit Gott, hin zu Gott, das ist ein völlig anderer Weg als der Weg, den Petrus gegangen ist. Hin zu Gott und jetzt mit Gott. Es ist völlig anders. Das stört aber niemanden. Das stört Petrus nicht, das stört Cornelius nicht und am allerwenigsten stört das den Heiligen Geist. Petrus wird kein Römer und Cornelius wird kein Jude. Aber was hier passiert ist, dass sie sich begegnen und dass sie voneinander lernen. Und zwar lernt der Petrus genauso viel wie der Cornelius. Obwohl der Petrus eigentlich schon viel weiter ist im Glauben, so, der erklärt ja dem alles. Trotzdem wird ihm hier eine völlig neue Welt erschlossen. Und Cornelius sowieso. Beide geben und beide empfangen. Und ich glaube, das ist das Prinzip Gottes, dass er uns als Vielfalt zusammenführen möchte und dann aber eben keinen Einheitsbrei machen will, sondern diese Vielfalt darf erhalten bleiben. Und wir dürfen voneinander lernen. Wir gehen aufeinander zu und wir sehen, wie Gott im Leben des anderen gehandelt hat. Und jedes Mal, wenn du das bei jemand anders feststellst, merkst du, Gott ist irgendwie anders, als ich das immer gedacht habe. Gott ist viel größer. Gott ist viel einfallsreicher. Gott ist viel bunter irgendwie. Gott macht aus uns eine vielseitige, bunte Einheit. Mit all unseren verschiedenen Geschichten und Persönlichkeitstypen und Arten zu glauben und zu beten und zu singen und weiß der Geier was. Und dadurch lernen wir Gott besser kennen, weil wir Gottes Handschrift im Leben des anderen sehen. Gastfreundschaft heißt sich öffnen, Gastfreundschaft heißt geben und empfangen gleichzeitig. Und drittens, Gastfreundschaft heißt Gottesdienst feiern. Also es ist ja kein Geheimnis, dass man Gottesdienste nicht nur in einer Kirche feiern kann. Das weiß ja jeder. Aber in einem Gottesdienst muss auch nicht zwangsläufig gesungen und gebetet werden, glaube ich. Oder sagen wir mal anders, man kann auch anders beten. Zum Beispiel, also ihr müsst überlegen, ob ihr da mitgehen könnt, aber Pizza essen und Bier trinken ist für mich auch eine tolle Art zu beten. Es ist eine Form von Gottesdienst, das Leben zu genießen. Ich merke schon, dass ihr so ein bisschen gerade unruhig werdet, ne? Das Leben genießen und Gott dankbar sein, das ist eine Form von Gottesdienst. Da kann man Gott laut oder leise dafür danken, dass das Leben schön ist, dass Pizza lecker ist oder dass Gott Bier erfunden hat. Ja gut, jetzt schiebe ich noch einen Bibelvers nach. Also, in Nehemia steht, Nehemia 8, Vers 10, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wozu fordert der Hohepriester Esra in dieser Stelle die Leute auf, Gottesdienst zu feiern? Und zwar, wie sollen sie das machen? Nach Hause gehen und essen. Und zwar leckeres Essen. Also nichts gegen die Fastenzeit, aber es gibt eine Zeit des Fastens und es gibt eine Zeit des Feierns. Gottesdienst feiern kann man auch mit leckeren Dingen. Es ist eine Aufforderung, Gott zu feiern und zu preisen. Und zwar dadurch, dass man sich gegenseitig einlädt. Dass man das Leben genießt, dass man sich genießt, einander genießt, dass man sich über Gottes Güte freut. Gottesdienst bedeutet, dass die, die zu Gott gehören, zusammenkommen und feiern. Glaube ich. Und die Leute, die zu Gott gehören und die zusammenkommen und feiern, die feiern, dass sie Gott kennen, die feiern, dass Gott es mit uns gut meint, die feiern, dass er freundlich ist, die feiern, dass das Leben mit Jesus ein Abenteuer ist und so weiter. Und übrigens, Gastfreundschaft, das gilt eben dann auch für unsere Gottesdienste. Dass wir nicht immer versucht sind, Gottesdienste für andere Menschen zu machen, sondern dass wir andere Leute einladen, Christen oder nicht, und sagen, mach bei uns mit, wir feiern Gott. Das ist auch Gastfreundschaft. Und wie gesagt, sowohl in der Kirche als auch zu Hause. Ich glaube, das könnte unsere Gemeinschaft in eine neue Dimension führen, wenn wir verstehen könnten, Gottesdienst ist dann, wenn wir zusammenkommen. Egal wo. Nicht nur in der Kirche, überall. Gottesdienst ist dann, wenn wir zusammenkommen. Und wenn wir das verstehen, dann könnte es sein, dass wir bei unseren Treffen über gewisse Dinge nicht reden, über die wir sonst reden würden, oder über Dinge reden, über die wir normalerweise nicht reden. Es könnte sein, dass wir gewisse Sachen einfach gar nicht mehr sagen, weil wir denken, wieso, ist doch egal, wir sind doch in einem Gottesdienst. Ne? Und die Pizza steht auf dem Tisch. Oder aber wir fangen plötzlich an, ganz voller Energie und enthusiastisch über gewisse Dinge zu reden, wo wir immer gedacht haben, naja, ist ja Glaubenssache, ist ja Privatsache, muss man jetzt da nicht breit treten. Ne? Das wäre toll. Das wäre toll, wenn unsere Gemeinschaft so in die Tiefe gehen könnte. Wenn wir das verstehen könnten, dann könnten wir merken, dass Gott an uns handelt, während wir den Nachtisch essen. Gastfreundschaft ist keine Nebensache. Gott schätzt Gastfreundschaft. Zum Beispiel auch aus dem Grund, weil er selber mal Gast war. In Jesus, hier auf der Erde. Jesus war ein Gast. Und er hat sich über jeden gefreut, der die Tür aufgemacht hat und der ihn hereingebeten hat. Und deshalb liegt auf Gastfreundschaft sein besonderer Segen. Es ist eine geistliche Sache. Obwohl sie manchmal in einem total normalen, natürlichen Rahmen stattfindet. Aber in diesem natürlichen Rahmen, bei uns zu Hause oder wo auch immer, wo wir Gastfreundschaft pflegen, da erleben wir plötzlich Gottes übernatürliches Handeln. Und darum geht's. Jetzt nochmal meine drei Punkte und dann spreche ich an Gebet. Ich habe gesagt, Gastfreundschaft heißt mich dem anderen öffnen. Gastfreundschaft heißt geben und empfangen gleichzeitig. Und Gastfreundschaft heißt Gottesdienst feiern. Jetzt bete ich. Ich danke dir, Gott, dass du weißt, was es heißt, einzuladen und selber eingeladen zu werden. Danke, Jesus, dass du diese Art von Gastfreundschaft, das Miteinander gehen, das einander miteinander genießen, das Leben genießen, dich feiern, dich anbeten, dass du das gut heißt und dass du da deinen Segen drauf legst. Und wir bitten dich, Herr, dass wir mehr die geistlichen Dimensionen kennenlernen, auch von den Dingen, die wir bisher immer als normal oder ungeistlich betrachtet haben. Ich bete das für mich ganz besonders. Ich bete das auch für alle, die sich da auf den Weg machen wollen, dass du uns da reinführst, damit unsere Gemeinschaft an Tiefe gewinnt und unsere Beziehung zu dir auch. Amen.